Ich weiß nicht, wer du bist oder wo du lebst. Vielleicht hast du ein Leben wie ich, bist verheiratet, hast Kinder, einen guten Job. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Du hast vor 16 Jahren eine junge Frau entführt. Dann hast du sie mindestens eine Woche lang gefangen gehalten und dann hast du sie umgebracht. Wer bist du? Und warum hast du Frauke getötet?
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 1. Die Nacht, in der Frauke verschwand. Vielleicht hört er ja zu, der Mensch, der Frauke getötet hat. Vielleicht verfolgt er die Berichte über den ungelösten Mordfall Frauke Liebs, liest jeden Artikel, der darüber geschrieben wird. Vielleicht will er mitbekommen, was man über ihn weiß und was man über seine Tat weiß. Ich sag immer er. Dabei könnte es theoretisch auch eine Frau sein, eine Täterin. Aber es ist nun mal so, dass fast 90% aller Morde von Männern begangen werden. Die Polizei vermutet auch in diesem Fall, dass es ein Mann war. Ich werde in diesem Podcast deswegen von dem Täter und ihm sprechen, obwohl nicht bewiesen ist, dass es ein Mann war. Aber erst einmal will ich kurz erzählen, was passiert ist. Im Sommer 2006 findet in Deutschland die Fußball-WM statt, die Fußball-Weltmeisterschaft, das Sommermärchen, das Turnier, das ganz Deutschland feiert. Frauke Liebs ist damals 21 Jahre alt. Sie lebt in Paderborn, sie macht dort eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Frauke genießt diesen Sommer, das Public Viewing, das Feiern. Sie mag es, unter Leuten zu sein. An einem Abend in diesem Sommer ist sie mal wieder in einer Kneipe, gemeinsam mit ihren Freunden. Danach will sie nach Hause laufen, eigentlich ist das keine lange Strecke, aber da kommt sie nicht an. Frauke ist einfach verschwunden. 2 Tage nach ihrem Verschwinden ruft sie plötzlich an. Sie meldet sich eine Woche lang immer wieder. Sie sagt, sie komme bald, aber sie kommt nicht. Mehr als 3 Monate später findet man ihre Leiche in einem Wald außerhalb von Paderborn. Es gibt immer wieder Verbrechen, die nicht aufgeklärt werden. Aber in diesem Fall ist das kaum zu fassen. Denn was der Täter riskiert hat, ist eigentlich ein Wahnsinn. Er hat eine erwachsene Frau mitten in Paderborn entführt, an einem Abend, an dem die Stadt voll von Fußballfans war. Er hat sie mindestens eine Woche lang gefangen gehalten. Er hat Frauke erlaubt, sich zu melden. Sie durfte immer wieder anrufen. Einmal hat sie minutenlang mit ihrer Schwester und ihrem Ex-Freund telefoniert. Dieses Verbrechen, so kompliziert wie es war, so lang wie es dauerte, mit so vielen Kontakten von Frauke zur Außenwelt, dieses Verbrechen müsste längst aufgeklärt sein. Aber das ist es nicht. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Er soll Zeugen, Mitwisser oder sogar den Täter erreichen, damit doch noch jemand redet. Das klingt größenwahnsinnig, ich weiß. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Verbrechen erst viele Jahre später durch den öffentlichen Druck aufgeklärt wird. Ich werde im Laufe dieses Podcasts zu den wichtigsten Orten dieses Verbrechens reisen. Ich werde alle wichtigen Zeuginnen und Zeugen interviewen, die etwas zu Fraukes Verschwinden sagen können. Ich nenne sie nur Frauke, nicht Frauke Liebs. Für mich als Journalist ist das ungewöhnlich. Ich habe sie ja nie kennengelernt. Aber über die Jahre habe ich so viel mit ihrer Familie und den Freunden und Freundinnen gesprochen, dass es für mich ganz normal geworden ist, sie nur Frauke zu nennen. Ich duze auch viele der Menschen, die im Podcast mit mir sprechen, weil wir uns schon so oft getroffen haben. Fraukes Schwester Karen zum Beispiel. Oder auch die Leute aus Fraukes Freundeskreis. Eine von ihnen ist Isabella. Mit ihr will ich anfangen. Sie ist nämlich die wichtigste Zeugin für den Abend, an dem Frauke verschwunden ist.
Ich bin Isabella. Ich bin mit Frauke zur Krankenpflegeschule in Paderborn gegangen. Ich war an dem Abend mit ihr im Pub zum Fußball gucken.
Isabella und Frauke kannten sich damals erst seit ein paar Monaten. Sie machten die gleiche Ausbildung und sie mochten sich irgendwie. Die beiden gehörten ganz schnell zur gleichen Clique. An den Wochenenden hingen sie immer in irgendwelchen Diskos zusammen oder auch in einem Partykeller von irgendwem. Und als die WM anfing, gingen sie halt zusammen zum Fußball gucken. Wie an diesem Dienstagabend, dem 20. Juni 2006. Da waren sie in ihrer Stammkneipe, dem Irish Pub. England spielte gegen Schweden.
Wir saßen ziemlich gedrängelt, weil es einfach so super voll war. Gott sei Dank hatten wir Sitzplätze und mussten nicht stehen. Es war einfach Fußballfieber. Es war natürlich an dem Abend, weil das England-Spiel war, war auch ordentlich was los, weil im Irish Pub sind natürlich auch viele Briten unterwegs. Also die Stimmung, die war schon echt gut.
Für den Abend im Pub hatte sich Frauke extra ein rotes Shirt angezogen und weiße Sneaker. Rot und weiß, die Farben der englischen Mannschaft. Frauke war eigentlich gar kein Fußballfan, aber damals hat sie sich wie die meisten mitreißen lassen. Wenn Deutschland spielte, trug sie immer diese Aloha-Kette in Deutschlandfarben. Aber jetzt war irgendwie die Luft raus. Für Frauke war es ein langer Tag gewesen. Morgens war sie in der Pflegeschule, am Nachmittag ist sie mit Isabella und den anderen zum Deutschlandspiel gucken gegangen und jetzt auch noch das Spiel England gegen Schweden. Sie war einfach müde.
Sie hat zwischendurch auch öfter mal gegähnt. Wir wollten nach dem Spiel auch noch länger im Pub bleiben, aber Frauke wollte zurück nach Hause.
Als Isabella mir das erzählt, sitzen wir genau in dem Pub, in dem sie damals mit Frauke das Spiel geschaut hat. Er heißt The Old Triangle, die alte Triangel. Der Laden ist eigentlich noch zu, weil es ist erst Mittag, aber der Besitzer war so nett und hat uns aufgemacht.
Wir haben genau hier gesessen, also alle in der Reihe nebeneinander, mit Gesicht zur Leinwand. Also ich habe rechts gesessen, Frauke in der Mitte und links daneben mein Mann. Hier war eigentlich alles voll. Hier waren viel mehr Stühle, zwischendurch haben auch Leute gestanden. Ja, aber alle halt mit Richtung zur Leinwand.
Isabella fragt sich bis heute, ob der Täter an dem Abend auch im Pub war. Sie weiß es nicht. Aber sie glaubt auf jeden Fall, dass der Täter aus ihrer Nähe kommt. Dass er aus Paderborn kommt. Und dieser Gedanke, der lässt ihr keine Ruhe.
Was, wenn das eine Person ist, der ich vielleicht schon öfter mal begegnet bin? Vielleicht habe ich diese Person beim Bäcker getroffen oder beim Einkaufen. Man weiß es ja nie. Das ist schon belastend, auch nach 15 Jahren noch.
Es gibt gute Gründe, warum Isabella glaubt, dass der Täter aus der Nähe kommt. Es gibt sogar Dinge, die dafür sprechen, dass Frauke ihn gekannt haben könnte. Vielleicht auch nur flüchtig. Aber dazu komme ich später. Das Spiel war vorbei. England spielte 2-2 gegen Schweden. Die Stimmung im Pub war super. England hatte sich nämlich fürs Achtelfinale qualifiziert. Aber Frauke wollte trotzdem schnell nach Hause. Sie ging mit Isabella zum Ausgang.
Ich habe sie bis zur Tür gebracht und dann haben wir uns kurz und knapp verabschiedet. Ich habe sie noch mal kurz in den Arm genommen. Wir haben uns noch mal angelächelt und ja, einfach so gesagt, bis morgen früh.
Das war das letzte Mal, dass man Frauke lebend gesehen hat. So habe ich es fast überall in den Zeitungen gelesen. Ich habe es selbst sogar mal so geschrieben, im Stern. Aber eigentlich ist dieser Satz falsch. Einer hat sie ja noch gesehen. Wo hast du sie getroffen? Gleich vor dem Pub? Mitten im Gewusel? Oder hast du ein paar Meter weiter die Straße runtergewartet, weil da weniger los war? Oder hast du sie erst viel später auf ihrem Weg abgefangen? War es eigentlich Zufall, dass du ausgerechnet Frauke mitgenommen hast? Oder kanntest du sie? Hier an der Tür des Pubs verlor sich Fraukes Spur. Zumindest für ein paar Stunden. Für ein paar sehr wichtige Stunden. Es gibt Vermutungen, was in dieser Zeit passiert sein könnte. Ermittlungshypothesen. Ganze Polizeiabteilungen haben sich vor allem mit diesen Stunden beschäftigt. Der Täter hatte Frauke mindestens eine Woche lang in seiner Gewalt. In manchen Phasen war das Risiko für ihn entdeckt zu werden größer als in anderen. Und wohl in keiner Phase war es so groß wie hier ganz am Anfang. Wie in dieser lauen Sommernacht mitten in Paderborn, als Frauke sich gerade auf den Weg nach Hause gemacht hatte. Isabella ist an dieser Stelle eine Sache ganz wichtig. Frauke hatte an dem Abend keine weiteren Pläne, keine Verabredung oder so. Sie wollte einfach nach Hause.
Es gibt auch nichts, bei dem ich mir sicherer bin, wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke, dass sie nach Hause wollte.
Und das nicht nur, weil Frauke müde war. Es gab noch einen anderen Grund. Sie hatte nämlich keinen Schlüssel dabei. Sie lebte damals in einer WG und ihr Mitbewohner wartete zu Hause, um ihr die Tür aufzumachen.
Mein Name ist Christos Karolis.
Das ist Fraukes damaliger Mitbewohner. Er stellt sich hier mit seinem ganzen Vornamen vor, Christos. Aber eigentlich nennen ihn alle nur Chris. Chris war nicht nur Fraukes Mitbewohner, er war auch ihr Ex-Freund.
Frauke und ich waren vor vielen Jahren mal ein Paar und sind dann als gute Freunde auseinandergegangen, haben zusammen gewohnt. Ja.
Chris war Fraukes Jugendliebe. Die beiden waren 4 Jahre lang zusammen. Er war 18 und sie war 16, als sie sich auf einer Party kennengelernt haben. Chris sagt, sie waren nicht nur ein Paar, sie waren auch immer enge, enge Freunde. Und deswegen war es für die beiden auch gar kein Problem, nach ihrer Trennung zusammenzuziehen. Auch Chris war an dem Tag in Paderborn unterwegs gewesen. Er hat mit Frauke das Deutschlandspiel am Nachmittag geguckt. Aber auf das Spiel am Abend hatte er keine Lust. Er wollte nach Hause. Das Blöde war, er hatte seinen Schlüssel vergessen. Also hat er sich den von Frauke geliehen. Ewig wollte sie ja nicht wegbleiben. So lange konnte er schon noch wach bleiben und ihr dann die Tür aufmachen, dachte er. Aber es wurde Mitternacht, dann 12:30 und Frauke war immer noch nicht nach Hause gekommen.
Erst habe ich mir gar nichts gedacht, aber je später es dann wurde, ich habe auch gedacht, dass ich dann irgendwann auch gerne ins Bett wollen würde. Und da von ihr dann auch gar nichts kam, hat mich das auch schon so ein bisschen geärgert. Also nicht, dass ich jetzt richtig sauer war, aber es hat mich schon so ein bisschen verärgert, ja.
Als er keine Lust mehr hatte zu warten, rief Chris Frauke an. Aber er konnte sie nicht erreichen. Er versuchte es später noch einmal und wieder kam nur die Ansage, dass der Teilnehmer nicht erreichbar sei. Irgendwann piepste dann sein Handy. Eine SMS von Frauke. Sie komme später.
Ich habe erst gewartet und bin dann irgendwann auf dem Bett eingeschlafen. Ich habe gewartet und gut, wenn jetzt Frauke nach Hause gekommen wäre und geklingelt hätte, hätte ich das natürlich auch gehört. Meine Tür war auf und die Klingel war sowieso sehr laut in der Wohnung. Das wäre kein Problem gewesen.
Aber es klingelte nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Chris noch keine Sorgen gemacht. Chris dachte, dass Frauke mit Isabella unterwegs ist. Isabella war tatsächlich noch mit den anderen versackt. Und Isabella dachte, dass Frauke längst bei Chris in der WG ist. Für Isabella wurde es eine kurze Nacht. Als sie am nächsten Morgen in die Krankenpflegeschule kam, war sie völlig übermüdet.
An dem Morgen in der Schule war Fraukes Platz leer. Ich habe mich gegenüber hingesetzt und habe gedacht, na, warum ist die denn noch nicht da? Hat sie wohl verschlafen? Ich musste immer wieder hingucken und habe gedacht, boah, ey, ich habe 4 Stunden gepennt und Frauke ist so früh nach Hause. Eigentlich müsste die da sitzen und mein Tisch müsste leer bleiben. Ich habe dann in der Pause nach der ersten Stunde direkt Frauke versucht, auf dem Handy anzurufen. Das aber leider aus war. Und dann habe ich direkt auf dem Festnetz angerufen, das die beiden ja in der Wohnung hatten. Und dann ist Chris ans Telefon gegangen. Und also ich werde die Situation eigentlich nie vergessen. Chris ist drangegangen, hat seinen Namen gesagt. Und dann habe ich gesagt, hi, ich bin's Isabella, ist Frauke, kann ich Frauke sprechen? Und dann war so eine Stille.
Ich bin ja aus dem Schlaf gerissen worden durch das Telefon, durch den Anruf. Und ich habe erst mal einen Moment gebraucht, um das überhaupt zu realisieren, was da jetzt gerade los ist. Dass nämlich keiner weiß, wo Frauke steckt.
Und ich habe gewartet, dass eine Antwort kommt. Gefühlt war das eine halbe Ewigkeit. Und dann hat er zu mir gesagt, ich dachte, die wäre bei dir.
Ich bin dann trotzdem noch im Halbschlaf zu ihrem Zimmer gegangen und habe geguckt. Und ja, habe dann gesehen, dass das Bett noch gemacht war. Also da war sofort klar, da stimmt was nicht.
Und dann ja, ist mir das Herz die Hose runtergerutscht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sie hat um 11 Uhr den Pub verlassen. Die ist doch nach Hause gekommen.
Ich kannte Frauke ja sehr gut. Und ich wusste, dass Frauke nicht die Person ist, die nachts einfach wegbleibt, ohne bei jemandem sich zu melden, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben.
Chris bekam Panik. Er hatte das Gefühl, irgendwas tun zu müssen, um Frauke zu finden. Irgendwo musste sie ja sein.
Ich, ganz ohne Sinn und Verstand, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin durch Paderborn gefahren. Ich habe geguckt, ob ich Frauke irgendwo sehe. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Ich wollte irgendwas machen. Ich hab gehofft, dass ich sie irgendwo langgehen sehe oder so.
Ich werde das einfach nie vergessen. Ich wusste, irgendwas ist passiert. Weil ich mir so sicher war, dass sie auf dem Weg nach Hause war.
Ich stehe vor einer Doppelhaushälfte in Lübbecke. Das ist eine kleine Stadt in Ostwestfalen. Ich besuche Fraukes Mutter.
Kommst rein.
Ah, hallo, Frau
Hallo, Herr Stavsky.
Schön, Sie zu sehen.
Hallo, Lilly.
Ihre kleine Hündin wuselt aufgeregt durch den Flur. Sie heißt Lilly und sie kennt mich schon. Es dauert eine Weile, dann hat Lilly sich wieder beruhigt. Und Fraukes Mutter kann ungestört sprechen.
Gut. Mein Name ist Ingrid Lebs. Von Beruf bin ich Lehrerin. Ich war verheiratet, habe 3 Kinder gehabt, von denen noch 2 am Leben sind.
In ihrem Wohnzimmer hängen Fotos von ihren Kindern. Und zwar an einer Wand gesammelt. Und wenn sie aus dem Treppenhaus runterkommt, steuert sie automatisch auf diese Wand zu. Und sie sieht immer ihre 3 Kinder. Frank, den Ältesten, Karin, die Jüngste und eben Frauke, die Mittlere. Frauke war die lauteste von den 3, das sagen alle. Und ich glaube wirklich, dass das keine Übertreibung ist. Ich habe Familienvideos gesehen. Auf einem davon ist sie vielleicht 7 Jahre alt oder auch 8. Es ist Sommer, Fraukes Familie ist im Urlaub in Dänemark und man sieht Frauke Radfahren. Aber eigentlich hört man sie vor allem.
Das gilt nicht. Das ist ungiltig. Die Runde war ungiltig. Stimmt's, Papa?
Das war bei einem Rennen mit ihrer kleinen Schwester. Frauke beschwert sich, dass die zu früh gestartet ist. Oder hier beim Spielen im Planschbecken. Ich kenne Fraukes Mutter seit 7 Jahren, seit ich das erste Mal über diesen Fall berichtet habe. Seitdem telefonieren wir immer wieder mal oder wir schreiben uns oder ich besuche sie. Vor allem in letzter Zeit war ich ganz oft bei ihr. Neulich habe ich sie mal gefragt, warum sie eigentlich bei diesem Podcast mitmacht.
Nicht, weil es mir Spaß macht, in die Öffentlichkeit zu gehen oder weil ich es angenehm finde, sondern weil ich heute die Hoffnung habe, dass jemand, der absichtlich oder unabsichtlich zum Mitwisser geworden ist, heute so weit ist, dass er mir etwas erzählt, vielleicht auch der Täter selber. Ich habe auch da keine Scheu für. Und es ist auch heute mittlerweile so, dass mir nicht die Bestrafung das Wichtigste ist, sondern die Aufklärung. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht irgendwo an Frauke denke und mich frage, was ist wirklich los? Oder ihr auch einfach einen Gruß schicke, gedanklich. Und dies hier jetzt ist der letzte Versuch, das ganze Geschehen aufzuklären. Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Seit 16 Jahren sucht Ingrid Liebs nach Antworten. Die meiste Zeit davon hat sie sich auf die Polizei verlassen. Aber irgendwann hat sie gemerkt, dass bei der Kripo gar nicht mehr viel passiert. Also hat sie angefangen, die Beamten anzurufen, sie anzutreiben. Sie hat sich einen Anwalt gesucht, hat einen Teil der Ermittlungsakten durchgearbeitet. Sie hat sogar selbst angefangen zu ermitteln. Und sie hat sich mit den zwei Kindern, die ihr geblieben sind, dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass sie mir und damit dem Stern Interviews geben, ist der Versuch der Familie, endlich Antworten zu bekommen. Als ich angefangen habe, für diesen Podcast zu recherchieren, dachte ich, ich wüsste alles über diesen Fall. Ich habe ja schon mehrere Artikel über den Fall geschrieben. Ich habe eine TV-Doku darüber gedreht. Aber dann kam Fraukes Mutter zu mir und hat gesagt, Herr Stawski, es wird Zeit, dass Sie erfahren, was ich selbst herausgefunden habe. Und plötzlich waren da neue Namen, neue Orte, neue Hinweise. Davon werde ich in den nächsten Folgen erzählen. Zurück zu der Zeit, als Frauke verschwunden ist. Als ihre Familie am nächsten Morgen erfährt, dass Frauke nicht nach Hause gekommen ist und niemand sie erreichen kann, bekommen alle sofort Angst.
Es gibt Leute, die sind dann vielleicht mal ein, zwei Tage verschwunden. Das hätte sie nie gemacht, nie.
Das ist Fraukes Schwester Karen. Sie ist 2 Jahre jünger als Frauke.
Weil sie immer ein Mensch war, der ja nie wollte, dass andere Leute sich sorgen. Sie wollte ja immer, dass es den anderen gut geht. Und sie hätte ja gewusst, dass wenn sie sich einen Tag nicht meldet, dass wir uns Sorgen machen. Und von daher war sofort klar, dass da was passiert sein muss. Sofort.
Es war aber auch nicht so, dass Frauke ihre Abende immer brav und langweilig zu Hause verbracht hätte. Im Gegenteil, sie hat schon gerne Party gemacht. Sie hat gern neue Leute kennengelernt, auch Männer. Ich habe ihr Abi-Buch gesehen. Darin wurde sie von ihren Freundinnen charakterisiert. Der Text ist formuliert wie eine Patientenakte. Unter Diagnose steht Redefreude und Lästeritis. Darunter steht Libido, wenn sie am Wochenende genug Party hat. Frauke war immer viel unterwegs gewesen. Ihre Eltern hatten auch gar nichts dagegen, weil sie wussten, Frauke hat die Dinge im Griff.
Sie war ein Mädchen, das gerne feiern ging, das am Wochenende auch unterwegs war, aber daneben auch ihre Pflichten ernst nahm. Und sie hat sicherlich, wenn sie feiern ging, was getrunken. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie an dem Abend getrunken hatte und irgendwo betrunken liegen würde. Und selbst wenn das gewesen wäre, wäre sie um die Zeit ja wieder wach gewesen und hätte Bescheid sagen können. Das heißt, es hat sie ganz klar irgendetwas gehindert daran, dass sie Bescheid sagen konnte, wo sie war, was los war.
An diesem Mittwochmorgen telefonieren alle wie wild herum. Fraukes Familie, ihre Freundinnen, ihre Freunde. Sie rufen alle Krankenhäuser in der Umgebung an. Aber nirgendwo ist Frauke aufgenommen worden. Sie telefonieren Fraukes ganzen Freundeskreis ab. Auch entfernte Bekannte, aber keiner weiß etwas. Ingrid Liebs alarmiert die Polizei. Fraukes Pflegeklasse rennt durch Paderborn, auf der Suche nach Frauke. Es spricht sich schnell rum, dass eine junge Frau verschwunden ist. Aber es gibt keine Spur. Und wenn man Frauke anruft, ist das Handy aus. Die ganze Zeit. Am Donnerstag berichtet dann das erste Mal das Lokalradio von Fraukes Verschwinden. Frauke ist da seit 1,5 Tagen weg.
Radio Hochstift, die Nachrichten.
Es ist 14.30 Uhr. In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst. Die 21-jährige Frauke Liebs hatte mit Freundinnen in einer Kneipe in der Libori-Galerie ein WM-Spiel geguckt. Gegen 23 Uhr machte sie sich alleine auf den Weg nach Hause, kam dort aber nicht an. Die Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange dunkle Haare, die sie meist nach hinten gesteckt trägt. Zuletzt trug sie ein rotes T-Shirt, eine blaue Jeans und eine schwarze Handtasche. Hinweise bitte dringend an die Paderborner Polizei.
Das war kein Originalmitschnitt, den gibt es nicht mehr. Aber die Kollegen beim Radiosender waren so nett, die Nachrichten für uns noch einmal einzusprechen. Während in Paderborn weiter Fußballfieber herrscht, trifft sich Fraukes Klasse abends in der Schule. Sie drucken hunderte Flugblätter, Fraukes Mutter ist auch dabei.
Weil wir gesagt haben, wenn sie irgendwo ist, jetzt erinnert sich vielleicht noch jemand an sie. Wenn wir lange warten, in dem Gewusel der Weltmeisterschaft, erinnert sich keiner daran, sie gesehen zu haben. Wenn, dann müssen wir jetzt reagieren.
Frauke war jetzt schon 2 Nächte lang nicht mehr aufgetaucht. Chris, Fraukes Mitbewohner und Ex-Freund, war sich zu diesem Zeitpunkt sicher, dass etwas Ernstes passiert sein musste. Er war in der Zwischenzeit zu seinen Eltern in die alte Heimat gefahren. Das Warten allein in der WG hat er nicht mehr ausgehalten. Also rief er seine Freunde an, erzählte von Frauke und was los war. Sie kamen zu ihm und zu seinen Eltern. Es gab an dem Abend nur ein Thema: Wo ist Frauke? Und dann passierte Folgendes.
Ich war dann irgendwann unten vor der Tür, saß dann da auf der Treppe und auf einmal vibrierte mein Handy. Ja, und dann stand auf dem Display, dass Frauke anruft.
Und dann?
Ja, da bin ich dann erstmal, ich habe angefangen nervös zu werden, zu zittern. Ich bin sofort rangegangen und habe sie dann gefragt, ob alles okay ist, wo sie ist. Sie sagte immer, kann ich dir nicht sagen. Also sie hat keine meiner Fragen dann beantwortet. Und sie war auch ganz komisch am Telefon, also als wenn sie total erschöpft war, benommen war. Also nicht die Frauke, diese lebendige Frauke, die man kannte.
Und was hat sie gesagt? Erinnerst du dich noch?
Im Endeffekt hat Frauke in dem kurzen Gespräch nicht wirklich was gesagt. Also ich habe gefragt und sie hat keine der Fragen beantwortet, ist immer ausgewichen. Und sie hat dann nur gesagt, dass sie bald nach Hause kommt.
Es gibt keinen Mitschnitt von diesem Gespräch. Aber Chris hat sich Fraukes Sätze so gut es geht gemerkt und sie am nächsten Tag der Polizei diktiert. Es kann schon sein, dass Chris dabei einige Worte vergessen hat oder dass die Formulierungen nicht ganz genau waren. Aber Chris' Protokoll bei der Polizei ist die einzige Quelle für diesen Anruf. Und auf Grundlage dieses Protokolls haben wir Fraukes Anruf einsprechen lassen. Chris selbst kommt in dem Protokoll gar nicht vor, weil Frauke eigentlich nur ihre Sätze abspulte. Das hier ist exakt das, was in der Akte steht.
Hallo Christus. Ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid.
Chris fiel sofort auf, dass Frauke ihn Christus genannt hatte. Nicht Chris. Für ihn war das ein Zeichen.
Wie oft kam das vor, dass sie dich Christus genannt hat?
Also Frauke hat mich nur Christus genannt, wenn sie irgendwie sauer war oder wenn irgendwas los war.
Wie würdest du ihre Stimme beschreiben?
Frauke war ja eine Person, die eine laute Stimme hatte, die lebendig geredet hat, die viel erzählt hat. Und in dem Telefonat, was wir dann geführt haben, war sie genau das Gegenteil. Also sie hat fast gar nichts gesagt wirkte irgendwie, als wenn sie neben sich stehen würde.
Hast du das Gefühl, sie war draußen drin oder hast du noch irgendwas anderes wahrnehmen können?
In dem Moment nicht, weil man steht dann so unter Strom, weil man hat sich jetzt so lange Sorgen gemacht und dann kommt auf einmal ein Lebenszeichen von Frauke und dann blendet man alles andere aus.
Wer hat aufgelegt, weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Als das Gespräch dann beendet war, habe ich erstmal gedacht, okay, ich habe ein Lebenszeichen gekriegt, also es ist jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert. Habe mich dann aber im gleichen Moment auch gefragt, warum sie nicht sagen konnte, wo sie ist. Warum sie so eine komische Stimme hatte, also warum sie sich so neben sich anhörte. Und bin dann, ich glaube, ich habe dann direkt Fraukes Mutter angerufen und ihr gesagt, dass Frauke sich gemeldet hat.
Ich hatte mein Handy dabei und habe übers Handy dann erfahren, Frauke hat sich gemeldet. Sie hat gesagt, sie kommt nach Hause. Sie hat benommen geklungen. Wir haben uns Sorgen gemacht, aber wir haben gehofft, sie kommt wirklich nach Hause. Ja, und dann haben wir in ihrer Wohnung gesessen, haben vorm Haus gestanden, sind wieder in die Wohnung gegangen und haben dann irgendwann festgestellt, sie kommt nicht.
Was haben Sie da gedacht? Ankündigung, nach Hause zu kommen und Sie warten und niemand kommt.
Wir haben uns gefragt, was ist passiert, wenn sie anrufen kann, wenn sie sagen kann, dass sie kommt. Warum kommt sie nicht? Und wir waren uns sehr schnell einig, da muss jemand sein, der sie hindert, dass sie kommen kann. Da muss was passiert sein, dass sie nicht nach Hause kommen kann, so wie sie es ankündigt.
Das war nicht Fraukes letzte Ankündigung. Das war nicht ihr letztes Lebenszeichen. Es war erst der Anfang. Warum hast du sie anrufen lassen? War das deine Idee? Hast du geglaubt, dass da niemand etwas Böses denkt? Oder hat Frauke dich dazu überredet? Vielleicht hast du ja wirklich vorgehabt, sie wieder gehen zu lassen. Es dauerte ziemlich genau 24 Stunden, bis Frauke wieder telefonieren durfte. Dieses Mal mit ihrem Bruder. Und dieses Mal klang sie anders.
Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause?
Ich komme heute nach Hause. Auch nicht zu spät.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 1 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.